Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das war jetzt gerade interessant mit dem Verbrennungsmotor. Einen solchen brauchen wir nicht, auch kein Auto, denn wir gehen heute spazieren. Im Reichswald, der liegt in Nordrhein-Westfalen. Wir werden dort die Köhler treffen und wir möchten auf den Bremer Dom hochklettern und zwar mit dem Uhrmachermeister, der dort dann für die Wartung der Uhr dort oben sorgt. Und wir möchten ins Tessin reisen, dort wandern gehen, also auch ganz ohne Verbrennungsmotor und Auto und gleichzeitig jodeln lernen. Das kann man dort, werden Sie gleich dann nachher erleben. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Und es wird dann ab 10 nach 12, wie soll ich sagen, eine kleine Kulturgeschichte des Reisens hoch zu Ross, auch wieder ohne Motor, geben. Ich erwarte Besuch in unserem Berliner Studio. Wir werden uns dann zusammenschalten. Stefan Schumann, der weiß Bescheid, denn er ist praktisch durch die ganze Welt per Pferd gereist und wird uns alles, was wir dazu wissen sollten und möchten, dann erzählen in seiner kleinen Kulturgeschichte. 10 nach 12 wird das dann sein. Ja, wir beginnen mit dem Reitermarsch, damit Sie sich schon ein bisschen einstimmen können, von Strauss Junior. Nochmal herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Der Sonntagsspaziergang jetzt mit einem wirklichen Spaziergang. Wälder, die interessante und spannende Geschichten erzählen können, sind ja beliebte Ziele für ausgedehnte Wanderungen. Unser Land hat eine ganze Reihe solcher Wälder, in denen die Vegetation einzigartig ist oder die Schauplatz historischer oder ganz und gar sagenhafter Ereignisse waren. Ich lade Sie jetzt ein in einen dieser Wälder, der sehr viel zu berichten hat. Beim Blick auf die Landkarte schauen wir ganz weit nach Westen. In die Region am Niederrhein. Das Land dort ist weitläufig, nahezu flach, aber alles andere als langweilig. Man erwartet es eher nicht. Dort befindet sich das größte zusammenhängende Waldgebiet Nordrhein-Westfalens, der Reichswald. Und dieser Wald hat einiges zu erzählen, beispielsweise auch etwas über die Grillkohle, die wir ja in diesen und den nächsten Tag dann wahrscheinlich sackweise verheizen werden. Rudi und Rieder Schneider haben sich im Reichswald auf den Weg gemacht und manch Erzählenswertes gefunden.
Man könnte an heißen Tagen hier auf einer Fläche von 51 Quadratkilometern im Schatten wandern. So groß ist der Reichswald, an dessen westlichem Rand die Grenze zu den Niederlanden ist. Wanderwege gibt es hier ohne Ende. Einer davon ist beispielsweise der Sieben-Quellen-Wanderweg, wo mitunter nicht nur Naturgeräusche, sondern auch diese Klänge zu hören sind. Ein Waldkonzert mit Jagdhörnern an den sieben Quellen. Dieser Wald ist mit seiner riesigen Ausdehnung nicht nur außergewöhnlich weitläufig, er ist auch geschichtsträchtig, erzählt uns Wilhelm Papen, der am Waldrand in Reichswalde zu Hause ist.
Der Reichswald ist ja auch, sage ich mal, sehr, geschichtlich sehr belebt. Karl der Große ist hier auch zur Jagd gegangen und Otto der Dritte ist, man geht davon aus, in Kessel im Nachbarort zur Welt gegangen. Also vor Karl der Große sind auch die Römer, die Kelten hier schon gewesen. Aber die Römer um Christi Geburt oder vor Christi Geburt waren die schon hier und haben in Zanten, 20 Kilometer von hier weg, ein großes Lager aufgeschlagen, wo zu besten Zeiten schon 22.000 Menschen leben. Die haben ja die ganze Kultur an den Niederrhein gemacht. Die haben feste Gebäude gehabt, die haben ein Schwimmbad gehabt. Die Germanen, die zur gleichen Zeit noch im Wald gelebt haben, das muss man sich mal vorstellen. Die einen lebten noch im Wald, in Hütten und die haben in festgemauerten Häusern schon gelebt. Und das, wie gesagt, um Christi Geburt schon.
In Xanten, wo vor 2000 Jahren die Römer die Colonia Ulpia Traiana errichtet hatten, soll auch Siegfried, der Held der Nibelungensage, gelebt haben. In einem der Texte sagt Schmiedemeister Mime zu Siegfried: Aus diesem dicken Eisen sollst du ein mächtiges Schwert mir schmieden. Dazu brauchst du gute Holzkohle. Gehe in den Wald und baue einen Meiler. Dieser Wald könnte möglicherweise der Reichswald gewesen sein. Wilhelm Papen wohnt nicht nur in Reichswalde, er pflegt auch seit 30 Jahren das Köhlerhandwerk und wie man einen Meiler errichtet, weiß er genau.
Wir haben 4 Tage vorher angefangen, den Meiler zu schichten, das Holz stehend, 3 Lagen hoch. Auf das Holz kommt das Raudach drauf, da haben wir Gras genommen, der Köhler hat früher Buchenblätter genommen und auf dieses Raudach kommt dann die Muttererde drauf, das schließt den Meiler dann luftdicht ab. Dann zünden wir ihn an, lassen obendrauf 10 Minuten brennen das Feuer, dann ersticken wir die Flamme und dann beginnt der Verschwelungsprozess von oben nach unten.
Wilhelms Meilerplatz befindet sich direkt am Waldrand des Reichswaldes, in dessen weitläufigem Gebiet man etliche uralte Meilerplätze gefunden hat. Selbst Flur- und Wegbezeichnungen wie der Köhlerweg deuten auf das alte Handwerk hin.
Im Harzer Land auf Bergeshöhe, da steht ein Köhlerhaus. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, schaut's Köhlerliesel raus, hat braune Augen.
Unsere Köhlerliesel ist die Linda. Sie repräsentiert das Meiler-Team. Das ist so wie die Spargelkönigin oder die Weinkönigin. Der einzige Unterschied ist, die Köhlerliesel trägt keine Krone.
Und was die Köhler von Reichswalde können, haben sie Ende Juni gute 40 Kilometer südlich des Reichswaldes im Freilichtmuseum Grefrath bei der Dorenburg gezeigt. Dort haben Wilhelm und seine Helfer einen solchen Meiler aufgebaut, der jetzt angezündet werden soll. Vor dem Meiler steht Thomas Rödel in der historischen Uniform eines Brandmeisters der Dorenburg.
Ich war schon mal Tage hier, hab mir das angeguckt, wie wir es aufbauen. Die haben schon was drauf, also die wissen schon, was zu tun. Also die werden das oben anzünden und bevor das dann zur Flamme kommt, machen die einen Deckel drauf. damit also wirklich das nicht zur Flammenbildung kommt. Und das sieht durch die Löcher da unten, werden die immer so belüften, dass sie das Feuer auch wirklich überall hinbekommen. Aber es brennt nie richtig, es schwelt immer nur. Ne? Also schon eine Technik für sich und da muss man schon drauf haben.
Weil der Aufbau des Meilers, das Abbrennen und das Ernten der Holzkohle etliche Tage in Anspruch nimmt, haben Wilhelm und seine Köhlerfreunde ein Camp aufgebaut. Fürs leibliche Wohl sorgt auch Ute, die von allen hier liebevoll Grillute genannt wird. Man muss nicht erwähnen, woher sie die Holzkohle für diesen Grill hat.
Ich komme ja aus dem Zeitalter, wo noch mit Kohle geheizt wurde. Es ist einfach die Brauchtumspflege ist da. Es ist das etwas andere Ehrenamt, klar. Es ist nicht an jeder Straßenecke zu finden. Wir kommen natürlich auch rum zum europäischen Köhlertreffen, da was immer in verschiedenen Ortschaften ist. Ist auch immer sehr interessant. Also man lernt viele neue und sehr, sehr interessante Leute kennen.
Der kegelförmige Meiler ist geschichtet und bereit zum Anfeuern. Eine hölzerne Leiter führt auf die Spitze, wo einige Holzscheite und etwas Stroh darunter gleich angezündet werden. Die Besucher und die ganzen Köhlerfreunde haben sich rund um den Meiler versammelt und Wilhelm Papen wendet sich mit einer weit ausholenden Geste an die Zuschauer.
Der Markus, der wird gleich mit seinem Sohn nach oben gehen und den Meiler entzünden. Dann wird die Flamme 15 Minuten brennen. Dann nehmen wir den Deckel nach oben, erdrücken damit die offene Flamme. Und dann beginnt der Verschwelungsprozess. Und für uns heißt das, der Meiler muss 24 Stunden bewacht werden.
Der Sohn von Markus ist der Jano und der steht jetzt mit seinem Vater unten am Fuß des Meilers, wo bereits ein kleines Feuer brennt und beide haben eine Art Holzfackel in der Hand. Was jetzt zu tun ist, weiß Jano genau.
Ich muss die anzünden und dann muss ich auf den Meiler gehen mit Papa und den Meiler anzünden.
Jano trägt natürlich, genau wie sein Vater, die Tracht der Köhler. Die Tradition gleich an die nächste Generation weiterzugeben, ist sehr wichtig, meint Wilhelm und gibt das Kommando zum Anzünden.
Auf den Greffrather Meiler, auf das Freilichtmuseum, ein Dreifach, gut, gut, gut. Der Meiler in dieser Größenordnung, der braucht 4 bis 6 Tage. Das kann man nie genau bestimmen, denn der Meiler bestimmt den Zeitpunkt. Da liegt am Wetter, am Regen, der Wind, wie gut man ihn bewacht. Manche gucken da scharf nach, das was wir auch machen, wie man ihn begleitet. Eine langsame Verschwelung bringt mehr Kohle und einen besseren Ertrag.
Unter den versammelten Zuschauern ist auch Ilka Gröwig, die uns ihre Kinder vorstellt.
Ja, das ist unsere Tochter Anne, die ist 5 und unser Sohn Henk, der ist 3.
Und den beiden erklärt Ilka jetzt, was gerade vor ihnen am Meiler passiert.
Ja, die Leiter steht da oben noch, weil das jetzt erst 10 Minuten offen brennt und danach müssen die noch den Deckel da oben drauf machen, damit das Feuer nicht mehr offen brennt, sondern nur noch schwelt.
Neben dem Meiler sind eine ganze Reihe von speziellen Werkzeugen der Köhler aufgestellt und Markus, der den Meiler gerade mit Jano angezündet hat, erklärt uns, wozu die abgekröpfte Gabel verwendet wird.
Wenn der Meiler fertig geschwelt ist, lässt man den ungefähr 2 Tage in Ruhe, damit er auch ein bisschen abkühlen kann und dann wird mit der abgekröpften Gabel der Kopf gezogen und die Holzkohle rausgezogen. Und währenddessen sind da noch ungefähr, wenn wir den aufmachen, 250 Grad drin.
Immer noch 250 Grad. Lena Hertmann hat sich ganz genau angehört, was Markus erklärte. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum Dorenburg.
Das sind natürlich viele Sachen, die man da beachten muss, die auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Es ist ja im Grunde ein chemischer Prozess der Pyrolyse, quasi wo Energie wieder freigesetzt wird. Von daher ist das sehr spannend. Nicht nur Handwerk dabei auf jeden Fall.
Wenn wir die Köhlerei schon wissenschaftlich betrachten, dann weiß Wilhelm, dass seine Holzkohle nicht nur für den Grill verwendet wurde.
Ein Apotheker, der nimmt die Kohle mit, der bearbeitet die, der macht da Kohletabletten raus. Alle anderen benutzen es zum Grillen.
Die Begleitung des Schwelprozesses erfordert einerseits große Fachkenntnis und Aufmerksamkeit, andererseits dauert er ja einige Tage, die auch Zeit zum Verweilen bieten. Es wundert also nicht, dass es eine ganze Reihe von Köhlergedichten und Köhlerliedern gibt.
Ich möchte so gerne Köhler werden, mein Vater und Mutter, die hören's nicht gern. Sie sagen, die Köhler sind schwarze Leute, dazu ist große Gefährlichkeit.
Wie wichtig das Lebendighalten dieses, man kann schon ohne Übertreibung sagen, uralten Handwerks ist, zeigt auch ein sehr hoher Besuch, der sich bei den Reichswalder Köhlern einfand.
Joachim Gauck hat uns 2012 das Bundesverdienstkreuz verliehen, dafür, weil wir das schon 20 Jahre da zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und wir machen das immer dann für einen gemeinnützigen Zweck. Er zeigte sich sehr interessiert. Er wollte wissen, was wir da machen, wie das geht. Und das fand er schön, dass man sich über so viele Jahre ehrenamtlich engagiert. Hat ihn natürlich auch gefreut.
Kehren wir zurück zum Reichswald. In Reichswalde veranstalten die Köhlerfreunde alle 2 Jahre das Meilerfest. Das Meilerfest kennen am Niederrhein groß und klein. Und warum das so ist, erzählt uns Patricia Hesselmanns.
Der Janu hat in der Schule Fotos von mir bekommen und dann hat die Lehrerin auf die große Tafel gespielt. Und dann hat Janu den ganzen Kindern erklärt, wie ein Meiler funktioniert, wie er aufgebaut worden ist, dass er den angezündet hat. Und das fanden die Kinder auch total interessant.
Das Meilerfest läuft über 14 Tage. Wer das dann besuchen will, der kann hier jeden Abend auch ein Bierchen trinken und kriegt auch eine Bratwurst oder ein Kotelett, wenn er haben will. Also hier ist für das leibliche Wohl immer gesorgt.
Das Bierchen ist übrigens nicht irgendeins, erzählt Josef Papen weiter. Auf der Flasche mit dem dunklen Bier klebt das stolze Etikett Köhlerbräu. Und dieses Köhlerbräu-Bier gibt es nur hier auf dem Meilerfest in Reichswalde. Natürlich gibt es auch Musik bei den Köhlern. Schottische Klänge, Pipes and Drums beim Meilerfest. Auch diese Musik hat schon fast traditionell einen Bezug zum Reichswald, wo unter anderen Bands auch die Osnabrück Royal British Legions Drums and Pipes auftraten. Nur einige hundert Meter neben dem Köhlerplatz fand am Ende des Zweiten Weltkrieges eine der entscheidenden Schlachten der Alliierten gegen das Dritte Reich statt.
Wir haben die Schotten ja einige Male hier gehabt. Das sind ehemalige Soldaten, die kamen aus Osnabrück. Wenn die dann kamen, das Erste, was sie machten, sie besuchten den Soldatenfriedhof, der hier im Reichswald ist, der angelegt. Das ist Hoheitsgebiet der Engländer. Und da war es für die selbstverständlich, erst dorthin zu gehen und dort eine Gedenkveranstaltung zu machen, wo ich ganz ehrlich sage, ich habe so jedes Mal mitgemacht und das war sehr ergreifend.
Und wenn dann Stücke wie Amazing Grace oder Highland Cathedral erklingen, dann sagt Wilhelm,
Das sind Lieder, die gehen für mich absolut unter die Haut.
Diesem Gefühl wollen wir gerne folgen. Wir begannen unseren Besuch im Reichswald auf dem Wanderweg der 7 Quellen und haben erfahren, wie unermesslich dieser Wald am Westrand von Deutschland ist, unermesslich in seiner Ausdehnung und wirklich unermesslich mit seiner über Jahrtausende reichenden Geschichte, die Menschen, die hier leben, lebendig halten.
Unser Besuch bei den Köhlern im Reichswald an der niederländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen. Rudi und Rita Schneider haben ihn uns dargebracht. Denken Sie bitte noch ein wenig an die Hitze der Grillkohle bei dem, was die Kings Singers uns jetzt bringen.
Keine Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß, von der niemand nichts weiß. Keine Rose, keine Nelke kann blühen so schön, als wenn zwei verliebte Seelen beieinander tun stehen, beieinander tun stehen. Setze du mir einen Spiegel ins Herz hinein, damit du kannst sehen, wie so treu
Jetzt geht es in die gute Stube einer norddeutschen Großstadt. Welche wohl? Von dort jedenfalls fällt der Blick direkt auf ein mächtiges Gebäude, das eine rund tausendjährige Geschichte hat. Und im Keller, da gibt es ein wahres Gruselkabinett, da liegen nämlich Mumien in großer Zahl. Also, wir sind im Bremer Dom und mit der Vergänglichkeit im weitesten Sinne, mit der Zeit, hat der folgende Beitrag zu tun. Wir stellen Ihnen den Bremer Domuhrmachermeister Henning Paulsen, so heißt er, vor. Der ist dafür verantwortlich, dass die großen Zeiger der Turmuhr immer richtig voranschreiten. Jörn Freienhagen hat ihn bei einem seiner Kontrollgänge begleitet.
Bremens prominenteste Uhr darf nicht falsch gehen. Darum schaut Domuhrmachermeister Henning Paulsen einmal im Monat nach dem Rechten. Bewaffnet mit einem Arztkoffer steigt er hinauf in den 98 Meter hohen Glockenturm. Seine Utensilien sind immer dieselben.
Ja, etwas größeres Werkzeug, also nicht die kleinen feinen Pinzetten, sondern große Schraubenschlüssel und Schraubendreher und Öl für die Wellen, damit das alles geölt werden kann mit dem entsprechenden Öl eben.
Um an das Uhrwerk zu kommen, muss Henning Paulsen 127 Stufen erklimmen. Die Treppe ist eng und steil.
So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Noch ungefähr 30 Stufen.
Der Uhrenraum im Bremer Dom wirkt nüchtern und leer. Vorbei die Zeiten, als dort eine Riesenuhr stand, die einmal wöchentlich von Hand aufgezogen werden musste. Heute wird die wesentlich kleinere Uhr elektrisch gestellt. Für Paulsen bleibt nur die Kontrolle und Wartung.
Hier habe ich ein Hilfsziffernblatt, wo ich ablesen kann, wie draußen die Zeiger stehen. Also muss ich nicht immer erst nach oben gucken, wenn ich unten reingehe in das Portal, um zu sehen, wie spät das ist. Das kann ich hier dann auch.
Dann schließt Paulsen den Uhrenkasten auf und nimmt die Seitenteile heraus, um an das Räderwerk zu gelangen. Deutlich sichtbar das Pendel, Symbol für die Zeit. Nun kommt das Wichtigste. Der Fachmann überprüft, wie genau die Uhr geht. Korrigieren muss er fast immer. Wie viel ist es diesmal?
Das sind 30 Sekunden in einem Monat. Das ist also eine Sekunde am Tag. Das ist also für eine solche mechanische Uhr eine gute Leistung. Und das korrigiere ich jetzt.
Auch im Winter läuft die Uhr problemlos. Nur einmal war der große Zeiger in einer Schneewehe festgefroren. Da musste Paulsen mit einer großen Eisenstange eingreifen. Doch noch nie, so betont er, gab es eine Störung der inneren Mechanik. Bestimmt ein Erfolg der allmonatlichen Ölung. Der Domuhrmachermeister benutzt dafür eine Einwegspritze.
Das geht nämlich dann ganz prima. Man kann es gut dosieren, ohne dass es tropft oder dass es zu viel Öl gibt an den Lagern.
Durch seine Kontrollbesuche wurde Henning Paulsen zum regelmäßigen Kirchgänger. Der Domuhrmachermeister kommt ins Grübeln. Sein persönliches Verhältnis zum Phänomen Zeit hat sich verändert.
Man merkt, was man früher nie geglaubt hat, dass die Zeit, wenn man älter wird, immer schneller vergeht.
Tja, die Zeit vergeht immer schneller. Uns kommen jetzt hier die Nachrichten ins Studio, 10 Minuten lang. Sie wissen es ja. Nächsten Sonntag ist übrigens ja bereits schon wieder die Zeitumstellung von der Sommer- auf die Winterzeit. An diesem Tag werden wir dann aus diesem Anlass das Turmuhrenmuseum in Seehausen besuchen. Das wird dann auch mein Kollege Jörn Freienhage tun, der mit uns in Bremen gerade war. Also Nachrichten jetzt und dann geht's aufs Pferd. Thank you.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Auch für mich wird es jetzt spannend, denn ich habe Besuch im Studio, aber so kann man das gar nicht sagen, denn der Mensch sitzt 600 Kilometer weit entfernt von mir und zwar in unserem Studio in Berlin. Hallo Stefan Schumann.
Herr Stopp, ich grüße Sie.
Ja, also wir können uns bestens hören. Es wäre für Sie hier auch bei mir in Köln am Tisch gar kein Platz, denn ich habe vieles ausgebreitet um mich herum, was mit Pferden zu tun hat. Anlass unseres Gespräches, Stefan Schumann, ist Ihr Buch »Das Glück auf Erden – Reisen zu Pferd«, so heißt es im Untertitel, ist jetzt gerade auch als Taschenbuch erschienen. Wir werden darüber sprechen und wir erwarten im Gespräch mit Ihnen, Stefan Schumann, dass wir ein wenig diesem, ja was ist es? Ist es ein Mythos, dem Mythos Pferd näher kommen?
Ja, es ist ein Mythos.
Es ist ein Mythos, dem Sie selbst persönlich anheimgefallen sind?
Ja, ich wollte es dann einfach ein bisschen genauer wissen und so bin ich da reingeraten.
Und wenn man sieht, was auf der musikalischen Seite sich alles um das Pferd, um das Reiten, hoch zu Ross, Kutsche, Fortbewegung im Laufe der Zeiten, was sich darum alles rankt, da ist die Auswahl fast unübersichtlich. Ich schlage vor, wir fangen mexikanisch an. Hier wird der Lauf des weißen Pferdes beschrieben, das an einem Sonntag von Guadalajara aus nach Norden lief. Sein edler Reiter nahm ihm Zügel und Sattel ab und so lief es wie der Blitz zwischen grünen Hügeln und dem Blau des Himmels. Das hören wir uns an. Stefan Schumann im Gespräch mit dem Sonntagsspaziergang.
Este es el corrido del caballo blanco. Que en un día domingo feliz arrancará. Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble jinete le quitó la rienda, le quitó la silla y se fue a puro pelón. Cruzó como rayo tierras nayaritas entre cerros verdes y lo azul del cielo. A paso más lento llegó hasta Escuinapa y por Culiacán ya se andaba quedando. Cuentan que en Los Mochis ya se iba cayendo, que llevaba todo el hocico sangrando. Pero lo miraron pasar por Sonora y el Valle del Yaqui le dio su ternura. Dicen que cojeaba de la pata izquierda y a pesar de todo siguió su aventura. Llegó hasta Hermosillo, siguió pa' Caborca y por Mexicali sintió que moría. Subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Y este fue el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara.
Der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk. Stefan Schumann zu Gast. Geboren ist er 1962 in München. Germanistik hat er studiert und ist seit vielen, vielen Jahren freier Autor und Journalist. Auch bei uns im Programm schon vorgekommen mit seinen Reportagen. Schreibt auch Essays, Porträts und Feuilletons für alle möglichen Qualitätsmedien. In Berlin lebt er, deswegen sitzt er da im Studio. Gut, dass er nicht gerade in Peking ist, denn da hat er auch noch ein Standbein. Stefan Schumann, wir haben gerade schon unseren Hörern gesagt, Sie haben ein Buch veröffentlicht, Das Glück auf Erden, Reisen zu Pferd. Und Sie haben uns hier eine Kleinigkeit vorbereitet und hergeschickt. Worum handelt es sich da? Ich höre erstmal nur ziemlichen Krawall.
Genau, das ist ein Viehtrieb auf Island, eine größere Herde, vielleicht 50 Pferde, die von, ich weiß nicht, von einer Weide auf die andere getrieben wurden, begleitet von Hunden, von Reitern. Und dieses Geräusch ist ein sehr beglückendes Geräusch. Also wenn man reitet, man möchte gar nicht alleine reiten. Man möchte eigentlich in der Herde sein. Es ist mehr so ein Gruppenerlebnis.
Aber wenn Sie um die halbe Welt geritten sind, haben Sie das nicht größtenteils dann alleine gemacht oder waren Sie immer in Reitergesellschaft?
Nein, ich reite nicht gut genug, um mir das alleine zuzutrauen. Ich war immer in guter Gesellschaft, also meistens in kleinen Gruppen. Es waren in der Regel organisierte Ritte, manchmal auch spontane. Und es waren auch mehrere Trekkingtouren, wo man nicht geritten ist, sondern wo die Pferde das Gepäck getragen haben und man läuft parallel zu ihnen. Und das ist eigentlich die ältere Nutzungsform. Also kulturgeschichtlich, dass sich jemand draufgesetzt hat aufs Pferd, das ist erst am Schluss passiert.
Ist noch gar nicht so neu. Aber berichten Sie uns zunächst noch von Ihnen selbst. Wie ist das gekommen? Wie kam es zu Ihrer Motivation? Warum haben Sie sich in den Sattel geschwungen?
Also ich wollte erstmal mir persönlich was Gutes tun, körperlich und seelisch. Und so als Kopf- und Schreibtischarbeiter lebt man ja doch recht einseitig. Und dann dachte ich, vielleicht wäre das ja was für mich, auch um den Kopf so ein bisschen ruhig zu stellen. Weil die Pferde verlangen einfach unbedingte Aufmerksamkeit. Die holen einen ins Hier und Jetzt. Das war so die eine Sache. Dann natürlich, ich wollte mit den Tieren auf Wanderschaft gehen, wollte wissen, wie das ist, wenn man Teil der Natur wird, wenn man in diese Landschaft, habe mir immer schöne Landschaft natürlich ausgesucht für diese Wanderritte, eingeht. Und natürlich wollte ich auch mein Fernweh stillen und einfach eine andere, gesteigerte Art auch des Reisens erleben.
Aber wie würden Sie das denn, die Funktion des Pferdes in diesem Zusammenhang beschreiben? Viele Menschen reisen mit dem Rucksack zu Fuß als Wanderer, berichten in etwa Ähnliches von dem, was Sie gerne gesagt haben. Welche Rolle übernimmt denn das Pferd in Ihrer Art zu reisen?
Also zu Pferd ist es doch nochmal ganz was anderes, weil man einfach, also man wird Teil der Natur. Das Pferd gehört ja sozusagen der Welt der Natur und der Welt des Menschen an. Und es vermittelt zwischen beiden. Es ist so eine Art Übersetzer oder Medium, kann man sagen. Und dadurch geht man auch selber nochmal anders in die Natur ein. Und man erfährt eben über die Pferde auch sehr viel über die jeweilige Kultur, das jeweilige Land, die Landschaft, weil sie ja dafür eigentlich geschaffen worden sind oder praktisch mit ihr sich entwickelt haben. Also die Islampferde sind ein gutes Beispiel.
Ist es denn der Bogen zu weit gespannt, wenn wir jetzt behaupteten, Pferdegeschichte ist immer auch Menschheitsgeschichte?
Genau so kann man sagen. Also das und zwar geht das schon länger als nur die Domestikation. Also die Domestikation umfasst vielleicht 6000 Jahre, einen relativ kurzen Zeitraum. Aber schon vorher, als die Pferde eben Jagdwild waren, hatten die Menschen eine ganz besondere Beziehung dazu. Und so, dass dieses Kapitel Pferd und Mensch, das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, also man hat eigentlich die ganze menschliche Kulturgeschichte gleich mit am Wickel.
Sie haben ein Beispiel mitgebracht aus Südfrankreich. Damit werden wir dann gleich starten, um, wie soll ich sagen, ein wenig konkret auch nachzuvollziehen, welche Ihre Stationen gewesen sind. Stefan Schumann, Autor des Buches Das Glück auf Erden, Reisen zu Pferd, heute im Sonntagsspaziergang zu Gast. Zu dem folgenden Musiktitel muss ich nichts sagen. Vielleicht doch noch dazu Ennio Morricone.
Thank you.
Cowboy-Feeling im Sonntagsspaziergang. Fuga a Cavallo. Stefan Schumann, der mit dem Pferden auf Zeitreise gegangen ist. Und Sie haben uns, wie gerade schon angedeutet, ein Beispiel aus Südfrankreich mitgebracht.
Ja, also nochmal, um anzuknüpfen an diese lange Kulturgeschichte, die uns mit den Pferden verbindet. Man wird ja gern etwas belächelt, wenn man über Tiere schreibt. Das gilt eigentlich nicht als seriöses Sujet, das ist eher was Sentimentales, womöglich Kitschiges. Und dann kontere ich immer, dass ich sage, ich erzähle dann von meinem letzten Besuch in Lascaux, also der berühmten Höhle mit den Felsbildern, dem prähistorischen. Und dort sind 60% aller dargestellten Tiere sind Pferde, also ein exorbitant hoher Anteil. Das heißt, die Menschen hatten immer schon eine ganz besondere Beziehung und auch ein Faszinosum für diese Pferde. Und Lascaux, die Höhle selbst, ist nicht zugänglich. Es gibt einen spektakulären neuen Nachbau davon. Aber andere ähnliche Fundstätten sind noch im Original zugänglich. Und darunter eben die Höhle von Pechmerle. Und da steigen wir jetzt mal hinab in dieses Märchenreich zusammen mit dem Direktor Herrn Bertrand de Foix.
Eh bien, allez, on va dans la grotte.
Die ist relativ tief im Fels drin. Man steigt eine lange Metalltreppe dann hinab. Und so ein ganz archaischer, archetypischer Schauplatz. Und unten öffnet sich dann wirklich wie so eine Kathedrale, ein riesiger Saal. Und in dem stehen wir jetzt.
Voilà. On est arrivé dans la grotte. Il fait 12 degrés. Il fait plutôt bon pour une journée comme aujourd'hui.
Das war ein heißer Spätsommertag, also er meinte, es ist doch ganz angenehm hier, konstant 12 Grad. Und dann geht man eben so einen langen Parcours durch diese Höhle. Und das ist, anders als die anderen Höhlen, ist das eine richtige Tropfsteinhöhle. Das heißt, das wäre auch sonst eine Riesenattraktion. Da würde man Eintritt dafür bezahlen, um diese Höhle zu sehen. Ja, und dann ist es halt wie in einer Galerie, dass an den Höhlenwänden überall Bilder, also Zeichnungen sind. Und zum Teil auch Reliefs. Und das ist einfach ein sehr großes, suggestives
Alors,
Erlebnis.
Il y a la silhouette féminine, la tête qui est là. La tête est ici, on a le dos.
Da hat er jetzt
en fait, par-dessus cette silhouette féminine, on a Mammut. Un Mammut,
ja.
Qui a été dessiné. On a ici le dos.
Mammut mit einer Frauengestalt.
La bosse sur le sommet du dos.
Es ist immer unglaublich, wir kennen das ja aus Bildern ein wenig oder viele von uns jedenfalls, eine unglaubliche Farbgebung auch und Plastizität, muss man fast sagen, der Darstellung dort.
Genau, also die überspringen diese Jahrzehntausende, die ja dazwischen liegen, also die springen uns direkt an, die fahren direkt in uns rein, diese Bilder.
Umso mehr in Sie, der Sie sozusagen hoch zu Ross dorthin geritten sind, nach Lascaux oder mit dem Auto?
Da schon mit dem Auto. Aber es gibt dort auch, also es ist eine sehr schöne Landschaft zum Wanderreiten. Es gibt da auch Anbieter, auch im Périgord selber, in Pechmerle direkt gibt es jemand, der Touren macht und die sind ganz wunderbar.
Wollen wir uns vielleicht das Meisterwerk nochmal anschauen?
Genau, das ist eben dieses berühmte Pferdefries, genau, das zeigt er jetzt, der Direktor.
Voilà, bien ici, on est devant le grand chef-d'œuvre de la grotte de Pechmerle avec cette peinture qui nous montre deux chevaux opposés l'un à l'autre.
Also das sind zwei große Pferde, die stehen versetzt zueinander und sind zwar aufgemalt, aber wirken fast wie ein Halbrelief, weil der die Form des Felsens noch, die Künstler diese Form des Felsens benutzt haben und die sieht schon so ein bisschen aus wie so ein Pferdekopf und dadurch wirkt das also sehr plastisch und sehr, also unglaublich suggestiv.
Une main gauche, une main droite.
Und diese Darstellung ist von 6 Händen, also da sind Hände abgebildet, Handabdrücke, ist die eingefasst. Und das ist das Irre dran, die sehen so aus, als ob sie diese Pferde bannen wollten, als ob sie die in die Schranken weisen, so, halt, stopp. Also da ist dieser Kontakt zwischen Mensch und Tier, ist da Gestalt geworden.
Und
die Wirkung von solchen Städten ist halt bis heute ungebrochen, das sind wirklich sehr eindrucksvolle Zeugnisse und was ich vorhin sagte, lange vor der Domestikation schon.
Und dieses Tal, das nennt sich ja auch wegen seiner prähistorischen Schätze auch das Tal des Menschen.
Ja,
das ist
ja
interessant,
ja, das, genau.
Dass Mensch und Tier da sozusagen gemeinsam beheimatet ist.
Ja, also das gilt ja auch so als wirklich der Urknall der Zivilisation, also diese ganzen Felsbilder und da ist eben das Périgord oder und auch die angrenzenden Landschaften. Also wahrscheinlich weltweit die intensivste Region, wobei wir auch in der Schwäbischen Alb eine recht ähnliche Konstellation haben. Also auch da gibt es ganz tolle Stätten, womit die ältesten figürlichen Darstellungen und auch die ältesten Musikinstrumente zum Beispiel gefunden worden sind.
Das ist ja auch das Spannende an Ihrem Buch, wenn ich das so richtig auch durchblicke, dass wir die Gemeinsamkeiten quasi weltumspannend dadurch auch mitbekommen. Sie reisen ja allein, wenn man das Inhaltsverzeichnis des Buches anschaut, wirklich zwischen Südtirol und Rajasthan durch alle nur denkbaren Gegenden der Welt. Ja. Und das gemeinsam eben mit den Tieren, das ist der Wandertrieb, der uns verbindet.
Ja, auf jeden Fall. Also die Pferde sind Fernwanderwild und wir sind das eigentlich auch. Und erst durch die Domestikation oder Selbstdomestikation, die ja sehr jung ist, kulturhistorisch, ist das so ein bisschen verschüttet worden. Und auf solchen Reisen, da kommt das eben wieder durch, dieses archaische Erbe. Und siehe da, die Pferde sind glücklich und die Menschen sind glücklich.
Obwohl die Pferde ja Nutztiere sind, das heißt, die arbeiten ja für uns.
Ja, dankenswerterweise.
Stefan Schomann, eine kleine Pause gönne ich Ihnen. Und jetzt werden die einen sagen, wo habt ihr denn das ausgegraben? Das ist ja uralt. Bruce Lowe mit der Reiterballade. Eine knappe 2 Minuten hören wir uns das an. Ist fast schon ein historisches Dokument. Ist ja ein niederländischer Schlager- und Gospelsänger. Bis 1990 hat Bruce Lowe gelebt. Im Text schwarze Nacht und Raben, schwarze Pferde sind das höchste Glück auf dieser Erde. Ach, was soll ich denn erzählen? Hören wir ihn selber.
Schwarze Nacht und Raben, schwarze Pferde. Sind das höchste Glück auf dieser Erde. Wenn alle Sturmwinde toben und die Teufel der Hölle sind frei, sitz ich im Sattel hoch oben, bin dabei, immer dabei. Mein Zuhause ist der Rücken der Pferde, meine Sehnsucht die lockende Welt. Und so reit ich herum um die Erde, immer weiter, wohin mir's gefällt. Durch die Wälder zum Ufer der Meere, von den Bergen bis tief in das Tal. Immer reiten die Kreuz und die Quere, immer weiter, wohin ist egal. Oh, oh mein Mädel, oh, oh, lebe wohl.
Oh, oh, mein Mädel, oh, oh, lebe wohl.
Ja, was singt er da? Oho, mein Mädel. Habe ich rausgesucht aus Kirgisistan einen Spruch, da heißt es, Pferde sind die Flügel des Mannes. Werden wir jetzt nicht drüber diskutieren, Stefan Schomann, sondern gleich nach Island mit Ihnen weiterreisen, denn Sie haben uns ein Beispiel für ein solches gemeinsames Abenteuer Mensch-Pferd mitgebracht.
Genau, also Island ist eine klassische Reiternation, wie eigentlich sonst nur die Steppenvölker. Und die Insel hätte auch ohne Pferde nicht besiedelt werden können. Und von daher haben die Isländer bis heute auch eine ganz enge, fast symbiotische und auch, wie ich finde, sehr vernünftige, sehr angenehme Beziehung zu ihren Pferden. Und zweimal im Jahr zieht dort der Bauer Sördur Haldorsson mit ein paar Getreuen auf alten, verlassenen Wegen durch eine inzwischen menschenleere Landschaft, die aber früher besiedelt war. Im Nordwesten der Insel ist es, in Westfjorden. Und am Schluss geht es dann, also es geht über Stock und Stein und durch die Fjorde und so weiter. Und am Schluss geht es über einen Gletscher hinweg. Das ist wahrscheinlich weltweit der einzige Ritt über einen Gletscher. Und da war ich mit dabei.
Mhm. Was haben Sie da gefühlt? Was hat der Stefan Schomann da gefühlt, in dieser urtümlichen, urwüchsigen Landschaft unterwegs zu sein?
Also ich hatte wirklich sehr stark auch das Gefühl von Freiheit auf so eine archaische und rustikale Art. Wir sind pitschnass geworden, es war manchmal elend kalt, also es ist jetzt nicht, es ist nicht kein bequemer Urlaub oder so. Es ist fordernd und herausfordernd. Aber man ist dann paradoxerweise auch umso glücklicher, wenn man glücklich ist.
Und die Pferde dort, das sind die bekannten und berühmten Isländer?
Da gibt es nur Islampferde auf Island. Da dürfen keine anderen rauf auf die Insel.
Das sind ja auch die, die gar nicht reisen dürfen ihrerseits, weil sie sonst nicht mehr zurück dürfen.
Genau.
Ja, wollen wir uns mal anhören, was der Bauer, dessen Namen Sie gerade ausgesprochen haben, was ich nicht wage.
Sördur.
Den hören wir.
It is a 9-day tour with arrival and departure days. And after day one, we are going through land where there are no roads.
Die Tour dauert 9 Tage und nach dem ersten Tag ist man wirklich in weglosem Gelände. Und es geht eben bei Ebbe auch durch Fjorde dort, da kann man schön abkürzen. Manchmal geht es am Strand entlang und manchmal muss man auch die Küste praktisch im Wasser, also um irgendwelche Klippen herum, durchreiten. Und parallel wird auch viel zu Fuß gegangen. Man führt die Pferde an den steileren Stellen rauf und runter.
Das ist
dann eben dieser letzte Tag über den Gletscher. Und das ist ein alter Weg, auf dem sie Treibholz, das am Nordseite der Halbinsel angeschwemmt wird, über den Pass in ihr Tal gebracht haben.
Gucken die Einheimischen da eigentlich ein bisschen mit Argusaugen, wenn da so einer aus Deutschland kommt, von dem man ja gar nicht weiß, kann der überhaupt richtig reiten?
Nee, also es freuen sich. Die Leute sind überall stolz auf ihre Pferde. Und wenn dann Leute kommen, um auf diesen Islampferden zum Beispiel zu reiten, man wird sehr freudig begrüßt. Es ist auch ganz was anderes, als wenn man jetzt irgendwo im Geländewagen vorgefahren kommt, wie so ein Rollkommando. Sondern also man wird gleich euphorisch begrüßt, überall.
Wenn man mal absieht von Island, kann man denn solche oder ähnliche Touren auch in Mitteleuropa unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt bei uns, gibt es sehr viel mehr Straßen und Bahnlinien und Kanäle. Das heißt, man muss es ganz anders vorbereiten und man muss flexibler sein. Aber es gibt natürlich auch bei uns, es gibt ja Reitwege, es gibt auch Fernreitwege. Spektakuläres Beispiel ist zum Beispiel diese Route d'Artagnan. Die beginnt in den Pyrenäen, geht so diagonal durch Frankreich, hoch nach Belgien und dann über die Eifel bis ins Rheinland. Und ist so ein internationaler Fernreitweg. Und wenn man den jetzt ganz am Stück macht, dann wären wir also etliche Monate unterwegs.
Aber dazu muss man doch die Reitkunst gut beherrschen.
Also man sollte reiten können, man sollte die Grundkenntnisse intus haben und auch ein bisschen Erfahrung haben. Man kann sich da so ein bisschen rantasten. Aber dann spricht nichts dagegen, relativ früh ins Gelände zu gehen. Einfach weil die Pferde, meine Erfahrung, sind im Gelände viel entspannter und die zicken nicht rum, die sind dabei, die gehen, für die ist das auch ein Urlaub, also auch wenn sie uns tragen müssen. Aber die gehen gerne raus. Das spürt man, das überträgt sich. Und sind viel weniger neurotisch als die Schulpferde, die immer nur in der Halle im Kreis rennen.
Also Sie würden sagen und behaupten, dass Reisen mit Pferden ist erholsamer als manche andere Art und Weise zu reisen.
Ja, es ist sehr, sehr unmittelbar. Man ist sehr präsent, sehr gefordert. Aber man ist hinterher dann glücklich erschöpft und von der Nachhaltigkeit her ist es dann doch erholsam. Der Ritt selber ist nicht erholsam. Der Ritt selber ist anstrengend.
Waren Sie eigentlich im Verlauf Ihrer Reisen mit Pferden quer um die Welt auch mal traurig, einen Ihrer Gefährten Lebewohl sagen zu müssen, sich verabschieden zu müssen von einem Pferd?
Ja, also ich war zumindest etwas trauriger als die Pferde. Denen ist das immer ziemlich schnurz. Aber es ist ja auch klar, dass man halt für ein paar Tage nur zusammen ist. Klar, wenn man jetzt ein Pferd hat, also wo man einfach gut klarkommt, auf dem man zum Beispiel auch bequem sitzt. Und das waren zum Teil Pferde, die würden keine sozusagen Rasseprüfung bestehen, weil sie irgendwelche Promenadenmischungen sind oder weil ihnen das Kreuz durchhängt oder sonst was. Aber für diesen Zweck, für das Wanderreiten, waren das die besten Pferde.
Da reden wir gleich an dieser Stelle weiter. Stefan Schomann, Autor, Das Glück auf Erden, ist zu Gast in unserem Berliner Studio. Ich sitze hier in Köln und wir reden trotzdem miteinander. Was haben wir musikalisch vorbereitet? Herbert von Karajan und die Berliner Philharmoniker, Beethoven, Musik zu einem Ritterballett, ein Marsch.
Musik.
Stefan Schumann, Sie haben das gerade schon mal angedeutet, aber vielleicht noch mal ganz kurz, dass das Pferd quasi als Türöffner, um mit Menschen auch in Kontakt, ins Gespräch zu kommen, deren Sprache man womöglich gar nicht versteht, aber über die Pferde dann versteht man sich doch.
Ja, also ich kann vielleicht ein Beispiel bringen aus Indien. Da ist das Pferd einerseits ein Luxusgeschöpf, ein Statussymbol für die Oberschicht, sagen wir für diese Maharajas, die alten Familien. Und gleichzeitig ist es aber auch für die ganz einfachen, selbst für die armen Leute, einmal im Leben unentbehrlich, weil man zum Heiraten ein Pferd braucht. Also der Bräutigam muss auf einem weißen Pferd um die Hand der Braut anhalten, sonst braucht er gar nicht erst aus dem Haus zu gehen. Und dadurch, und das Interessante ist, also das ist bei den Hindus zumindest so der Brauch, aber die Pferdehändler sind alles Moslems. Und dadurch hatte ich Zugang zu den verschiedensten Schichten, zu den verschiedenen Religionen, verschiedenen Kulturen. Also ich war gleich mittendrin, das war unendlich viel interessanter, als wenn ich jetzt als Tourist da nur herumgefahren wäre.
Was die Reitkunst betrifft, haben Sie uns gerade ja schon was gesagt, also wie gut man reiten können muss. Was muss man sonst noch mitbringen?
Ja, Neugier. Man sollte auch entspannt an sowas rangehen. Man sollte sich wirklich drauf freuen.
Ja.
Und man muss sich halt mit den Gefährten so ein bisschen arrangieren. Aber meistens geht das, weil man hat ja das gemeinsame Interesse.
Also das Wanderreiten, durchaus eine ernstzunehmende Art und Weise der Fortbewegung, muss nicht immer irgendwie, da kommen wir auf den Anfang der Sendung zurück, mit Verbrennungsmotoren geschehen oder sonstigen. Da haben Sie mal, habe ich jetzt gelesen, eine Auszeichnung auch bekommen, den sogenannten Eisernen Gustav. Jetzt verlange ich von Ihnen, dass Sie sich selber loben. Deswegen schicke ich vielleicht vorweg, in der Kategorie Wanderreiten haben Sie diesen Eisernen Gustav bekommen. Herausgegeben wird der von der Vereinigung der Freizeitreiter in Deutschland. Und da waren Sie zusammen mit einem ganz berühmten Menschen.
Ja, also den habe ich zusammen mit Jean-Louis Gouraud bekommen. Und Gouraud ist in Frankreich so der Pferdepapst, der wirklich eine Instanz, auch als Journalist, als Zeitgenosse, der äußert sich auch zu ganz anderen Themen, aber gilt so als, hat viele Bücher über Pferde geschrieben und sich ein Leben lang sehr damit befasst. Und allein mit dem in einem Atemzug genannt zu werden, das ist schon so ein Ritterschlag, ja.
Konnten Sie sich mit dem austauschen? Konnten Sie sich mit dem unterhalten?
Ja, wir sind also seither in einem sehr lebendigen und produktiven Austausch. Also wir diskutieren auch, wir haben zum Teil natürlich ganz andere, ganz verschiedene Meinungen, aber das ist ein sehr interessanter Austausch mit ihm geworden, ja.
Da in der Laudatio zum Eisernen Gustav, den Sie ja bekommen haben, heißt es, er, also Stefan Schumann, würdigt nicht nur die Leistungen des Pferdes als Reit-, Trag- und Zugtier, sondern spürt auch seiner mythischen, seelischen und gesellschaftlichen Bedeutung in den verschiedensten Kulturen und Epochen nach. Machen Sie da eigentlich jetzt noch weiter mit den Pferde- und Wanderreisen oder sagt da jetzt der Journalist in Ihnen, das war ich jetzt mal, jetzt gehe ich wieder zu Fuß oder mit der transsibirischen Eisenbahn?
Ja, es gibt noch ein großes Thema, das ich noch bewältigen möchte. Das sind die Przewalski-Pferde, das sind die letzten echten Wildpferde. Und die haben ein sehr bewegendes und bewegtes Schicksal hinter sich. Und darüber schreibe ich mein nächstes Buch. Und dann ist aber auch wieder gut mit den Pferden.
Die Przewalski, das sind die, die ganz anders geschrieben werden, als sie sich aussprechen. Da muss jeder jetzt mal selber nachgucken. Also ganz konkret ist das Ihr nächstes Ziel. Vielleicht berichten Sie uns dann auch wieder, wenn Sie davon dann zurück sind. Ganz kurz vielleicht noch, wo kann man sich über diese Art des Reisens, über das Sie ja schreiben in Ihrem Buch, informieren?
Es gibt verschiedene Verbände, die VFD wurde ja schon genannt, Vereinigung der Freizeitreiter, da liegt der Schwerpunkt auf dem Wanderreiten. Es gibt auch eine Deutsche Wanderreiterakademie, da sind sehr viele sehr kundige und fähige Betriebe zusammengeschlossen. Und auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat inzwischen eine Abteilung über das Wanderreiten. Also es ist auch so ein bisschen im Kommen und im Schwange. Es machen immer mehr Leute, die auch, sagen wir mal, aus der Reithalle raus ins Gelände gehen. Es gibt auch Online-Foren, so das Wanderreiter-Magazin ist eine ganz gute Adresse. Und ja, also man kann sich gut informieren und man kann mal so einen Schnupperritt machen und sehen, ob das was für einen ist.
Und wenn Sie, meine Damen und Herren, erstmal lesen wollen, das Glück auf Erden ist jetzt gerade auch als Taschenbuch erschienen. Können Sie also mitnehmen zum Wanderreiten, sozusagen das Glück auf Erden, so heißt es, Reisen zu Pferd im Unionsverlag. Stefan Schumann, um mich bei Ihnen zu bedanken, wir haben ein Zeitdokument ausgegraben, und zwar von einem amerikanischen Country-Sänger, der ist eine Legende, Carson Robinson heißt der, bis 1957 hat er gelebt, eine historische Aufnahme. Sie kennen das in Deutsch, an der Wand hängt ein Zaumzeug und ein Sattel in einem leeren Stall. Sie kennen es?
Ja.
Ja, und im Text heißt es, du fragst mich, warum die Tränen rollen. Es ist wegen des Zaumzeuges, das an der Wand hängt. Da ist ein Hufeisen über der Tür, das mein altes Pony getragen hat. Mit ihm bin ich den Weg hinuntergeritten. Also, es geht darum, dass das Pferd der treueste Freund ist. So ist
also
es bei Ihnen.
Man hört auch, dass also Pferde haben was mit Sehnsucht zu tun.
Ja. Das hören wir jetzt. Ich danke herzlich Stefan Schumann nach Berlin. Und wenn Sie von Ihrem nächsten vierbeinigen, dann sind Sie ja insgesamt sechsbeinigen, Ausflug zurück sind, sagen Sie uns dann wieder Bescheid, okay?
Wird gemacht. Danke, Herr Stopp.
There's a bridle hanging on the wall and a saddle in an empty stall. You ask me why the teardrops fall. It's that bridle hanging on the wall. There's a horse. It's a shoe that my old pony wore, a faded blanket in the hall, and that bridle hanging on the wall. With that pony for my guide, I used to ride down the trail, watching the moon swing low. But now that faithful friend has found the end of that trail, he's gone wherever good ponies go. And his bridle's hanging on the wall, and his saddle's in his empty stall. No more he'll answer to my call. There's a bridle hanging on the wall.
Ja, da tropfen die Tränen hoffentlich nicht bei Stefan Schumann, meinem Gesprächspartner. Jetzt geht's zu Maria Riederer. Die war in den Schweizer Bergen im letzten Sommer unterwegs, in einer Zeit, in der Singen noch als ungefährlich galt. Wandern und Jodeln in einem Bergdorf im Tessin, das hat sie gemacht. Und auf die Frage ihrer Freunde, ob sie denn vorhaben, ein Jodeldiplom zu machen, was ja, wie wir seit Loriot wissen, gerade für eine Frau besonders erstrebenswert sei, da kann sie nur noch müde lächeln, denn Jodel lernen, das ist weit mehr als Hollerei, Dolieu.
Ein Sommer wie im Bilderbuch. Die Sonne scheint jeden Tag auf das kleine Tessiner Bergdörfchen mit dem Namen Doro. Doro liegt an einem Südhang auf 1550 Meter Höhe. Wer es erreichen will, muss gute 2 Stunden den ziemlich steilen Berg hinaufklettern, während das Gepäck vom Parkplatz aus mit der Seilbahn fahren darf. Ein Ort wie gemacht für eine Woche Jodeln und Wandern, fand Ursula Scribano, Schauspielerin und Jodellehrerin in der Diaspora.
In den Bergen zu sein, das ist eine ganz große Sehnsucht in mir. Und ich lebe ja in Berlin und eine Teilnehmerin von einem Kurs hat mir gesagt, da kennt sie etwas im Tessin, da war sie, das ist wunderschön, eine kleine Alm, aber so ein kleines Dorf. Und da gibt es so wunderschöne Steinhäuser, die sind ganz einfach und simpel, da kann man wirklich runterkommen. Da gibt es keine Dusche, kein Warmwasser, alles nur kalt und keine Elektrizität. Ja, und das hat sich gleich für mich so gut angehört und dann bin ich ins Internet gegangen und ich habe es mir angeguckt und war gleich völlig begeistert und habe gesagt, ja, da muss ich hin und da muss ich einen Jodel-Retreat veranstalten und genau so kam das, dass wir jetzt hier sind.
Genau, jetzt machen wir folgendes, Nase zu.
Ich bin Katja, ich wohne in der Nähe von Hamburg, komme aus Köln ursprünglich und hierher gekommen bin ich, weil ich immer mal in den Bergen jodeln wollte.
Eine einzige Teilnehmerin kommt aus der Schweiz, alle anderen aus Deutschland und die wenigsten aus dem Alpenraum. Von Berlin und Köln bis zum Bodensee hat sich die Botschaft verbreitet, dass Jodeln der Seele gut tut und in den Bergen gleich doppelt.
Ich heiße Franz Berwind, ich komme aus der Ecke Würzburg. Ich kenne Jodeln so von früher auch schon, da war ich so in der Volksmusikszene und war auch so Referent in Oberbayern manchmal. Und was ich am schönsten fand, so von diesen Lehrgängen, so am Abend, wenn der Abend zu Ende war, dann waren wir in der Tür gestanden und dann haben die gejodelt. Und das hat nicht aufgehört und ich habe einfach mit der Zugstellung einfach mitgemacht, was ich halt damals so gekonnt habe. Und dann habe ich es ein Stück aus den Augen verloren und jetzt habe ich es wieder gefunden.
Ich heiße Caro Nichoy, ich komme von Lindau am Bodensee und jodel seit ungefähr 6 Jahren, ausgehend vom Bregenzer Wald, von der unglaublichen Evelyn Fink-Mendel. Da habe ich meinen ersten Jodelkurs gemacht und der Beginn war eigentlich der Alperer, den ich von einer Freundin gehört habe, der mich dann so gepackt hat. Und dann ging es los.
Der eine Weg war dieser Heimatklänge-Film, den habe ich vor Jahren gesehen und dachte, das ist richtig cool, das würde ich gerne können. Und der andere Weg war, dass ich andere Sachen in meiner Stimme lernen wollte, dass ich lernen wollte, nicht nur Bel Canto zu singen, sondern auch das entdecken wollte, was wild ist oder was irgendwie ungezähmt ist.
Jodelschlag ist wichtig. Beim Jodelschlag kippt der Kehlkopf, hat eine andere Kehlkopfeinstellung beim hohen Ton und beim tiefen Ton und das spürt man dann auch in der Kehle. Das hat viel mit Kontrolle aufgeben können zu tun, das Jodeln. Und ich glaube, deswegen ist es auch beliebt und viele wollen das machen, um das mal auch auszuprobieren. Nicht immer die Kontrolle zu haben, sondern einfach mal zu sagen, ja, ach, ich lasse mich da mal drauf ein und lass das alles mal los.
Vielleicht fällt das Loslassen der Stimme, das beim Jodeln unbedingt nötig ist, in den Bergen besonders leicht. Weil sie so feststehen, weil gar nichts passieren kann. Weil das Abstürzen im Kehlkopf nicht in die Tiefe zieht, sondern im Gegenteil die Höhen so leicht macht.
Ich mag die Berge sehr gerne. Ich mag das schon, sich davor hinstellen, so als dieser Wurm neben diesem Gestein. Ja. Und dann das Kräftigste, was ich zur Verfügung habe, entgegenhalten. Und das ist meine Stimme. Ich kann keinen Stein so weit schmeißen. Ich kann aber über 5 Kilometer weit singen, dass noch Echo zurückkommt. Dann sage ich, okay, Berg, gehen wir ins Gefecht.
Markus Briert, Musiker und Jodellehrer aus Südtirol, leitet mit Ursula Scribano die Gruppe.
Ja, also wenn man so Urlaub macht wie wir gerade, ist es natürlich traumhaft. Da gibt es nichts anderes. Ja, in der Früh da rausgehen und am Eck drüben eine Bratsche spielen. Auch das kleine Dorf hier, und da interessiert es mich schon, was so los war. Wissen, dass wir am Ort sind, wo hartes Leben lange Zeit war. Das ist jetzt im Sommer bewirtet und auch die haben einen Haufen zu tun mit ihren ganzen Ziegen und so weiter. Und das ist durchwegs eine Arbeit und das sind 2 verschiedene Ansichten, die man dann hat von diesem Dorf. Wir sind in Urlaub hier, sind nur Besucher.
Darum,
Für Markus Briert bedeutet Jodeln vor allen Dingen Begegnung mit dem Gegenüber und auch der Einfachheit der Formen zu vertrauen.
Ich jodel gern mit Menschen, einfach zusammen, wo es sich ergibt. Das ist auch schon. Ich gehe dem Impuls nach, laufe durchs Dorf und jodle, wenn ich gerade muss. Es ist so, wenn wir gemeinsam singen wollen, brauchen wir ein gemeinsames Verständnis von dem, was wir tun. Würde man jetzt einfach zutrauen, dass du irgendeinen Jodler machst und ich kann dazu singen, ohne dass ich den kenne. Ja. So im Großen und Ganzen ist die Form ja relativ einfach und überschaubar, vor allem im Jodeln. Und mit der Zeit, über das Anwachsen des Gefühls, was man gegenüber dieser Musik hat, steigt in dem Sinne auch das Können, einfach einzusteigen, ohne dass man vorab schon ein Stück kennt.
2290, das sind fast 2300, 237 Meter müssen wir dann wieder hoch.
Fast jeden Tag gibt es kleine oder größere Wanderungen rund um das Dorf Doro herum. Zum nächsten Wasserfall, zu einer Alm mit Einkehr, durch die Wälder und über die Almen. Aber auch im Dorf selbst ist die Natur überall. Es zirpt und summt, Ziegen grasen direkt neben der Hütte oder versperren mit ihren schweren Leibern den Durchgang zur Tür. Strom gibt es nur in kleinen, aus der Sonne generierten Portionen. Gekocht wird auf Feuer, geduscht kalt, gesungen inbrünstig.
Die Verbindung von Natur und Gesang und diese Klangtiefe in sich und diese Verbundenheit mit der Natur, das ist was ganz Besonderes.
Dass du weit ab bist von Medien, von Verkehr, von Ablenkungen. Möglicherweise würde es auch am Meer funktionieren oder in einer anderen Landschaft, wo einfach viel Platz ist und wo man rausgehen kann.
Für Ursula Scribano gehört zu einem solchen Wander- und Jodel-Retreat aber auch das Schweigen.
Ja, vielleicht auch mit den Jahren konnte ich entdecken, wie wichtig das Schweigen oder das Lauschen ist, wie die Kehrseite der Münze. Ne? Aus der Stille kann Klang entstehen, kann Stimme entstehen und sie kehrt wieder in die Stille hin zurück.
Deshalb bietet sie jeden Morgen eine freie Stimmimprovisation an. Hören und lauschen und dann die eigene Stimme der Stille antworten lassen. Manche schlafen lieber länger, werkeln in der Küche herum oder schweigen alleine draußen. Andere nehmen das Angebot gerne an.
Du kannst die Augen zumachen, du weißt trotzdem, da unten ist das Tal, um mich herum sind die Berge. Dann hört man die Geräusche von den Vögeln und von den Insekten, das Zirpen und was unten im Haus alles passiert. Und das nimmt man so auf und lässt dann irgendwas dazu geschehen, so aus sich selber, was dann so raus will und dann das so alles erlaubt ist. Also wirklich von Heine Krähen bis Stöhnen und die Aufzählen. Ui, das ist also das macht einen so wach, so ehrlich wach.
Für mich hat das Jodeln einen vorsprachlichen Charakter. Also das Jodeln ist eine vorsprachliche Verständigung, die ohne Sprache funktioniert, sondern wirklich über diese Silben, aber eigentlich über Laute. Vorm Singen und vorm Sprechen ist das ganz was Archaisches in uns.
Diesen Ruf lernt die 18 hauptsächlich weibliche Köpfe umfassende Gruppe nicht. Er stammt von einem Ziegenhirten, der hier den Sommer verbringt.
Wir locken und rufen die Ziegen mit bestimmten Lauten, die sich immer wiederholen, damit die Tiere zum Besitzer kommen, dem Anführer des Rudels sozusagen.
Das Alpteam, bestehend aus Italienern, Spaniern und Schweizern, hört mit Staunen den Flachländlern beim Jodeln zu.
Ja, zum Teil war es schon fast kitschig. Also es ist so unglaublich, was für Stimmung gab halt mit Abendrot. Und irgendwie, du bringst den Käse noch runter in den Käsekeller. Und dann, das, ja super, war unglaublich, ja.
Am Am Ende der Woche gibt es in der kleinen Dorfkapelle am Hang ein Abschlusskonzert für alle, die sich gerade im Dorf aufhalten. Für das Alpteam und für die ein oder andere Ziege, die sich vor der Tür herumdrückt.
Mit dem Berg auf Du und Du, denn er, der Berg, wie wir gehört haben, der jodelt zurück. Dank an Maria Riederer, die uns mitgenommen hat ins Tessin. Erika Stucki, amerikanisch-schweizerische Stimmakrobatin, die jodelt uns ein wenig verrückt aus der Sendung. Andrea Stopp freut sich auf den nächsten Sonntag. Auf Wiederhören aus Köln.